Hallo Leute, Folge 19, Cavani's Russia Podcast. Wir haben heute Semt, oder besser gesagt ich, weil meine ganzen Kollegen haben mich leider komplett alleine gelassen. Deswegen musste ich unsere ganzen Patreon-Gelder und die ganzen Erlöse für unsere Cavani's Friseur-T-Shirts, die ihr uns netterweise bei uns erworben habt, musste ich zusammen raffen und musste die Gage an unseren Gast oder an meinen Gast, den ich heute hier am Mikrofon sitzen habe, reinstecken. Alex Trücker begrüße ich ganz herzlich. Hi Alex.
Hi Sascha, servus.
Grüß dich und alles gut bei dir soweit?
Ja, ich habe gerade erfahren, dass ich eine monströse Gage halte. Jetzt geht es mir umso besser.
Boah. Stimmt, wir nehmen ja schon auf. Ah, ja. Das ist ja ärgerlich. Ja,
ja genau. Nee, alles ja. Gut. Die Bundesliga ist zurück. Das ist natürlich etwas.
Gott sei Dank.
Ja, etwas willkommene Ablenkung. Ne? Schöner Eskapismus. Man kann jetzt auch unter der Woche, Dienstag, Mittwoch, schön englische Woche schauen. Jo, also von daher geht es mir besser als sonst.
Besser als sonst, ja. Die Droge Fußball, würde ich gerade sagen, die uns alle gar nicht wirklich loslässt. Wie liefen bei den letzten Monaten bei Barca Welt? Also um vielleicht mal die Brücke zu unserem Kollegen Nils Kern zu schlagen von Real Total. Hat ja auch mal so einen kleinen Vlog gemacht und so diesen Status Quo bei Real Total mal dargelegt. Wie lief es bei dir bei Barca Welt? Hat dir da gut zu tun, oder?
Naja, der Fußball, wenn der Fußball nicht stattfindet, ist ein Portal, ein Fußballportal, geht es dem natürlich etwas weniger gut. Du hast einfach weniger Themen. Dann sind wir natürlich nochmal speziell, nochmal nischenhaftiger, ne? Keine Ahnung, die größeren Medien. Aber ohne Live-Fußball fehlt natürlich sehr viel, worüber man berichten kann. Und wir sind jetzt auch kein reines Transfer-News-Portal, wie es auch zu genügend welche gibt, ne? die dann halt jeden Tag irgendwelche Gerüchte und Medienspekulationen dann publizieren. Das machen wir ja nur ganz, ganz selten oder ja, ausgesucht, sage ich mal. Und dementsprechend gab es in der Zeit natürlich weniger für uns zu berichten und ja. Das schlägt sich negativ nieder, klar.
Okay. Ja, also wir hatten am Anfang auch ein ähnliches oder jetzt mittlerweile ein ähnliches Problem, weil wir in der fußballfreien Zeit haben wir irgendwie sämtlichen Content rausgeblasen, den wir so hatten. Also wir hatten da wirklich einige Sachen. Und jetzt sind wir da auch gerade dabei, irgendwie uns Themen zusammenzukratzen, beziehungsweise den Content wieder ein bisschen so zu verlagern, weil so die ersten Corona oder die ersten Lockdown-Wochen waren ja schon ziemlich krass. Also ich konnte es auch irgendwann überhaupt gar nicht mehr sehen, das 100. Quiz irgendwie auf Twitter oder Instagram zu irgendwelchen Spielern und der 100. Rückblick zum Finale daheim oder das Champions League Finale 1999 oder so. Ich konnte es einfach irgendwann nicht mehr sehen, deswegen bin ich jetzt einigermaßen froh, dass zumindest der Ball wieder rollt. Dass zumindest wieder über irgendwas berichtet wird, genau, selbst wenn es doch die GK-League ist.
Genau, und die Rückkehr zum Training ist natürlich eine sehr positive News gewesen beim FC Barcelona und die ganzen Vorbereitungen und also es gab schon immer mal wieder Berichtenswertes, aber natürlich ohne den Live-Fußball fehlt natürlich der Kern. Ne? Das Wichtigste, das auch die Leute am meisten interessiert, denn machen wir uns nichts vor, auch nicht jeden interessiert die Rückkehr zum Training und welche Spielform Barca macht oder wie die Sicherheitsvorkehrungen auf dem Trainingsplatz sind in Zeiten von Corona. Das sind ja schon Meldungen, die einfach ja wichtig sind, aber eben nicht jeden interessieren, ne? Dementsprechend fehlt der Fußball natürlich den Leuten auch als Konsumgut im Sinne von Spielbericht, Nachbericht, Pressekonferenz, ne? All solche Sachen. Von daher sind wir mal froh, dass zumindest die Bundesliga wieder spielt und hoffentlich auch La Liga bald.
Ich glaube, Termin ist ja Mitte Juni, ne? Wenn ich das richtig gelesen habe.
Ja, da dürfen sie ab dem 9., also die Woche des 9. Juni, wobei der 9. natürlich ein Montag ist. Dann dürfen sie wieder und es ist noch nicht fix, aber höchstwahrscheinlich kommen sie am 15. wieder. Also nehmen wir das auf, das ist das Datum, das überall publiziert wird und das La Liga im Auge hat, aber fix ist es noch nicht, also offiziell ist es noch nicht, aber tatsächlich wird erwartet in den aktuellen Tagen und Stunden, dass das publiziert wird, dieses Datum.
Okay, aber ich habe auch, um ehrlich zu sein, ein bisschen den Überblick verloren, wann irgendwo wieder trainiert werden durfte, wann nur eingeschränkt trainiert werden durfte. In Spanien ist es jetzt schon seit 2 Wochen oder so, meine ich mich zu erinnern. Ne?
Siehst du, man musste mehr Wasserwelt lesen.
Ja, das stimmt.
Tatsächlich hatten wir das verfolgt, aber boah, ich glaube 2 Wochen sind es jetzt, oder? Ich bin immer so schlecht mit Man verliert ja, ein bisschen
eben.
Das Gefühl, ist heute Montag oder doch schon Donnerstag.
Ja, wann habe ich mich zum letzten Mal gewaschen und so weiter.
Ne? Ja, okay. tatsächlich, Gruppentraining ist ab dem 18. Mai zulässig gewesen. Also ab dem 18. Mai war in Gruppen. Davor, die Woche davor, war es Einzeltraining. Also ich glaube, eine Woche hat Basse Einzeltraining gemacht. Ab dem dann 11. müsste das gewesen sein. Und ab dem 18. jetzt Gruppentraining, sprich gut 10 Tage sind das jetzt. Ne? Und ich glaube, ab Montag soll das auch nochmal wieder gelockert werden, weil das sind so Stufen in Spanien, stufenweise Lockerung, bis hin zur endgültigen quasi Lockerung, die dann komplett Training ist und dann eben Spiel. Ja. Also es geht aufwärts.
Ja, immerhin, ja. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt mir mal nochmal so die La Liga-Tabelle anschaue, da kam es ja zumindest für einige Teams, kam die Saisonunterbrechung eigentlich zum ungünstigsten Zeitpunkt. Also wenn ich so schaue, Sociedad, Granada, die haben eigentlich relativ gute Ergebnisse jetzt zuletzt eingefahren. Wenn ich schaue, zum Beispiel Sociedad mit 4 Siegen aus den letzten 6 Spielen, zweitformstärkstes Team aktuell, Granada direkt dahinter, sogar noch vor Real, wäre es eigentlich interessant gewesen, wie die Saison dann unter normalen Umständen verlaufen wäre. Also wenn man so guckt, Platz 3 Sevilla mit 47 Punkten und dann Platz 7 Valencia mit 42 Punkten, also das war ja eigentlich so spannend wie nie, unabhängig jetzt erstmal von dem Titelkampf zwischen Real und Barca. Ne?
Ja gut, spannend bleibt es ja jetzt nur weiterhin, ne? Das ändert sich jetzt nicht nur, manche Teams haben halt ja diesen Rückenwind nicht oder diesen Lauf, der wurde unterbrochen, wie du schon richtig sagst. Und ich glaube, viel tragischer ist es für die Abstiegskandidaten, denen der Heimfaktor wegfällt. Man sieht das ja super in der Bundesliga. Ich meine, es gestern gelesen zu haben, dass es in den 22 Spielen, ich glaube 22 waren es, bin mir jetzt nicht sicher, ich habe es mit Zahlen immer nicht so, aber es gab nur 3 Heimsiege in den 2,5 Spieltagen jetzt, ne? In den Geisterspiel-Spieltagen. 3 Heimsiege. Davon war einer der des BVBs, die Bayern zu Hause und Hertha. Also bei BVB und Bayern kannst du es ja eher erwarten,
stimmt,
einfach aufgrund der Stärke, ne? der Mannschaftsstärke.
Ja.
Aber ansonsten ist das ja schon ziemlich krass zu sehen, dass eben scheinbar die Heimstärke wegfällt, logischerweise ohne die Fans im Rücken. Und das ist natürlich für die Abstiegskandidaten ein riesiger Nachteil. Ne?
Betrifft aber, glaube ich, auch so Teams wie Athletic Bilbao oder Osasuna, die ja trotzdem stark von ihren Fans abhängig sind. Also so auf den ersten Blick.
Genau, nur bei denen ist es halt nicht so tragisch, weil die im Mittelfeld stehen, ne? Mehr oder weniger.
Also ich glaub, ja gut, Athletic Bilbao hat jetzt trotzdem noch 5 Punkte auf den 7. Platz.
Ja.
5 Punkte, ja. Sogar mit einem besseren Torverhältnis, also +6. Da wäre noch einiges drin gewesen, glaube ich. Ne?
Ja.
Ist halt ärgerlich, was das angeht. Also gerade auch Espanyol, da dachte ich halt auch, als die zum Jahreswechsel damals Abelardo vorgestellt haben, dann gab es auch so ein kurzes Strohfeuer, wie man so schön sagt.
Ja.
Aber
wenn ich
die Form der letzten Spiele so anschaue.
Bitte? Ich glaube, eigentlich hält es ja noch an. Ich glaube, die sind 5 Spiele unbesiegt.
Nee, Espanyol ist laut Transfermarkt-Formtabelle die letzten. Also eine Niederlage gegen Osasuna, dann ein Unentschieden gegen Atletico immerhin und dann wieder eine Niederlage gegen Valladolid.
Ach stimmt, ich habe die Heimtabelle aufgerufen.
Ah,
also daheim sind sie seit einigen Spielen unbesiegt.
Okay, immerhin, ja.
Immerhin. Und genau das ist das halt, ne? Die haben so ein bisschen zu Hause die Punkte gehamstert und wenn jetzt dieser Heimvorteil wegfällt, ist das, ja, kann das schon bitter werden. Aber ein bisschen Kaffeesatzleserei natürlich auch.
Man kann gerade sagen, ne? Viel mehr ist es ja, glaube ich, auch aktuell sowieso gar nicht oder bei der ganzen Bewertung der anderen Ligen. Also es ist halt wirklich schwierig, sage ich mal, weil vielen Teams wurde, wie du bereits sagtest, eben dieser Rückenwind genommen und vielleicht auch sind aus ihrem Flow rausgekommen. Für andere Teams kann es vielleicht auch ganz gut sein, weiß ich nicht, so Eibar oder Osasuna, dass die jetzt sich neu sammeln können und vielleicht irgendwas sich nochmal neu orientieren können während dieser Zeit. Ne?
Für manche Spieler ist es sogar die riesige Chance, wieder zu spielen, die verletzt waren.
Stimmt, ja.
Das darf man auch nicht vergessen. Prominentes Beispiel, der FC
Barcelona
und Luis Suarez.
Ist das, das Suarez, stimmt, ja.
Genau, der ja eigentlich 3 Monate ausfiel, ich glaube, das war Ende Januar, sprich so ziemlich die Saison gelaufen, plus minus 2 Wochen, aber das weiß man natürlich auch nicht, ob der in den 2 Wochen dann wieder genug Fitness aufbauen kann. Ne? Und er ist jetzt wieder dabei bei Real Madrid, das glaube ich, betrifft es Asensio. Chimiavida, glaube ich, ändert sich nichts, weil Kreuzbandriss im Januar, und das sind ja so oder so 6 Monate, sprich, fällt eh bis September aus, glaube ich, plus minus. Ne? Also ich glaube, da den betrifft das nicht so wirklich, aber eben diejenigen, die nur 2, 3, 4 Monate ausfallen, verletzungsbedingt oder ausgefallen sind, die haben jetzt wirklich eine zweite Chance sozusagen. Ne? Also ja. Und wie gesagt, vor allem Barca ist es ja ziemlich wichtig, denn die hatten ja keinen Mittelstürmer. Das war ja die Krux in den letzten Wochen, dass sie da vorne keinen gelernten Mittelstürmer mehr hatten.
Guter Braithwaite hat seine Sache doch ganz gut gemacht, oder? Das hat er, glaube ich, in seinem Debüt einigermaßen gut gespielt, wenn ich mich recht entsinne.
Hat aber so halb links immer gespielt und auch so. Nur, ich glaube, 2 Spiele waren das, ne? Und dann war er unterbrechen. Okay. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob da hat er überhaupt von Anfang an mal gespielt. Meine Erinnerung ist getrübt, aber viel hat er nicht gespielt, dementsprechend.
Ja.
So richtig konnte man den noch nicht einschätzen. Und dann
gut, das ist ja immer so diese Krux, die bei Barca jetzt seit einigen Jahren vorherrscht. Gibt es überhaupt irgendeinen passenden Backup für Suarez als Mittelstürmer? Ist ja, glaube ich, ähnlich wie es bei den Bayern ist mit Lewandowski, wo seit Jahren irgendwie ein Nachfolger für Lewandowski gefordert wird. Aber es dann den tatsächlich auch gar nicht wirklich braucht, bin ich zumindest der Meinung, weil zum Beispiel Lewandowski, um dort zu bleiben, der Typ ist halt permanent fit, ist so gut wie nie verletzt, also vielleicht mal 2 Wochen, weil er irgendwie eine Gesichtsprellung hat oder irgendwas, und ist dann wieder fit und spielt den Rest der Saison komplett durch und macht seine Tore. Also ist bei Suarez ja eigentlich auch ähnlich, also auch relativ selten verletzt gewesen bis dahin.
Wobei der jetzt chronische Knieprobleme seit gut 2 Jahren hat. Ne? Ich glaube, 2 Mal hat er sich schon dran operieren lassen.
Aber hat das war doch, glaube ich, zur Copa America danach, ne? Da kam er doch aus der Copa America raus letzten Sommer.
Davor operieren lassen.
Oder davor, genau, stimmt sowas, ja.
Und hat dadurch das Copa del Rey-Finale verpasst, das ja Barca dann verloren hat, ne? Also da ist er, ich glaube, er hat sich direkt nach Liverpool operieren lassen. Ja. Und da habe ich das Copa-Finale verpasst, wenn ich mich nicht völlig täusche. Also sprich, am Ende der Saison, klar. Aber ja, wie gesagt, das war auch schon Knieprobleme und Knieprobleme hat er schon einige Monate mitgeschleppt und wollte eben die OP aufschieben, weil er wusste, er fällt da irgendwie sicher 2 Monate aus dadurch. Und ja, wollte dann quasi nicht in der Rückrunde fehlen und hat es halt deswegen erst nach Liverpool gemacht, aber eben, ja. Also da sieht man schon, so 1:1 Vergleich mit Lewandowski kann man ja nicht, weil er eben dann schon ausfällt und vor allem, weil er ein bisschen rüstiger ist,
möchte ich sagen. Das stimmt, ja. Also
ich finde Suarez, der ja, glaube ich, auch 2 Jahre älter ist als Lewandowski, sieht das Alter schon eher an. Also wirklich stark an sogar als Lever. Ist natürlich auch ein bisschen ein anderer Spielertyp, ne? War echt meiner Meinung nach
klar,
mehr auf die Flügel aus und reibt sich noch mehr auf im Gegenpressing und ja, marschiert da einfach mehr, reißt da mehr ab, mehr Kilometer. Oder zumindest versucht das und es gelingt ihm nicht mehr so gut. So. Und ich glaube, ja, das ist so ein bisschen ein Unterschied. Suarez braucht da schon eine volle Fitness, weil er ja weniger Fox in der Box ist als Lever, meiner Meinung nach. Aber ja. Aber insgesamt gut vergleichbar, natürlich, klar. Er will schon Backup hinter den beiden sein, wenn man weiß, sie sind immer gesetzt und spielen. Ja,
stimmt, ja. Wenn da selbst ein Sandro Wagner dran zerbricht, ne?
Ja. Ja, das ist interessant, muss ich echt sagen. Also ich hätte nicht gedacht, dass der da schon nach...
Das stimmt, ja.
Nach einem Jahr oder so flüchtet.
Genau, ja, ein Jahr dann.
Weil er wusste ja...
Nach China dann direkt gewechselt, ne?
Er wusste ja, was er da macht. Er war ja auch schon 30, oder? Wagner, als er dahin ist.
Oder 29, so 30 fast, ja.
Sprich, da dachte man eigentlich, okay, der hat sich arrangiert mit der Backup-Rolle, aber dann kam...
Das ist schwierig. Das stimmt. Von den Chinesen. Wenn man bei euch sagt, im Frankenland, ne?
Sind das die Chinesen?
Die Chinesen, also in Sachsen sagt man, das ist mit SCH.
Ja, da kann ich nicht gut heißen.
Ja, nee. Das glaube ich. um das Thema vielleicht mal kurz abzuschließen, was würdest du vielleicht, oder wen würdest du dir als Backup-Stürmer wünschen bei Barca? Wenn man so in den Raum geworfen, als Frage.
Ja, ich glaube tatsächlich, der große Traum und das Ziel ist Lautaro, weil sie den tatsächlich ein Jahr quasi ja, anleiten können unter Suarez. Messi hat nämlich dazu ein interessantes Zitat gesagt, dass er hat gesagt, die sind sehr, sind sich sehr ähnlich und er kann halt wirklich dann, weil er ja noch sehr jung ist, Lautaro, 22, darf man nie vergessen, ne, wie jung der noch ist. Und dass der, ich glaube, gerade mal 1,5 Saisons in Europa spielt, ne? Also ist er wirklich noch ein, fast schon noch ein Talent, wenn man so möchte.
Stimmt, ja.
Also noch lange nicht fertig entwickelt. Dementsprechend hat Messi da auch gesagt, dass er quasi ein Jahr von Suarez lernen könnte am Anfang und ihm dann nachfolgen könnte, wenn Suarez Vertrag ausläuft, beziehungsweise wenn Suarez dann älter und älter und älter wird und dann an seine Grenzen stößt. Und ich glaube, das ist wirklich so auch der Plan beim FC Barcelona. Ich glaube, genau deswegen wollen sie ihn in diesem Jahr schon holen. Nicht, weil er fertig entwickelt ist und weil er jetzt schon der perfekte Stürmer ist, sondern weil sie sehen, er kann sich weiterentwickeln und kann jetzt schon quasi lernen, ohne dass er jedes Spiel machen muss, ne? Sondern kann, wie gesagt, anders mal mit Suarez zusammenspielen, wenn es nötig ist, mal von ihm lernen, mal als Backup sich ein paar Tricks abgucken und so aufgebaut werden als, ja, Zukunftslösung quasi, als Suarez 2.0, wenn man so möchte. Und das finde ich tatsächlich ziemlich interessant, die Option.
Weil es, glaube ich, auch mit dem entsprechenden Preisschild dann versehen.
Ja, das ist
Martinus, halt, ne, glaube ich, 100 Millionen oder so, ne, geisterten da irgendwie.
Das ist halt das, so viel ist er halt noch nicht annähernd wert. So gut ist er noch nicht, muss man auch fertig auch sagen, denn er ist noch nicht fertig entwickelt und er hat ja auch nur, keine Ahnung, sind es 11 Saisontore oder so geschossen.
Ja.
Wieder beim Thema Zahlen, gefährliches Halbwissen.
Ja.
Es ist halt nicht so, dass du sagst, der schießt alles kurz und klein und der ist jetzt 100 wert, ne? Sondern okay, ja. Goal-Tally passt, schießt Tore ab und zu, aber eben nicht so überragend, dass er, ne, bei allen Zeitungen die Headlines bestimmt, wie, keine Ahnung, das Haaland mal getan hat oder weiß ich nicht wer. Und dementsprechend, glaube ich, ist da wirklich noch Luft nach oben, sodass du sagen kannst, okay, jetzt könnte ich ihn etwas günstiger haben und kann ihn halt in Ruhe aufbauen. Wohingegen, wenn du ihn noch ein Jahr bei Inter lässt und er, sagen wir mal, wirklich Torschützenkönig werden sollte, dann ist sein Preis natürlich erst recht unbezahlbar, weil dann kostet er 100 plus. Ne? Und ich glaube, das ist der Gedanke beim FC Barcelona, dass sie sagen, dieses Jahr kriegen sie ihn für, keine Ahnung, 60, 70, sagen wir mal, jetzt einfach nur geschätzt. Ne? Also günstig, ein bisschen günstiger im Vergleich zu nächstem Jahr, weil man nicht weiß, wie seine Entwicklung nächstes Jahr wird.
Ich glaube auch, dass bei Lautaro kommt vor allem stark mit hinzu, dass er extrem von dem System um ihn herum lebt. Also bei Inter hat er trotzdem mit Lukaku einen relativ guten, spielintelligenten Stürmer neben sich, der auch viele Räume für ihn öffnet und ein Kontosystem klare Aufgaben hat. Also es wird dann wahrscheinlich auch interessant zu sehen sein, wie er dann in 4-3-3 vielleicht spielt unter Kike Setién. Wie es dann eben für ihn aussieht, wo er sich dann vielleicht seine Räume sucht.
Wobei er ja bei Argentinien neben Messi gespielt hat, ohne zweiten Mittelstürmer, oder? Täusche ich mich da? Bei der Copa war es ja. Wer hat da?
Da war ja, bei der Copa war, oder wie? Da war Aguero von drin. Da hat Lautaro nicht mitgespielt. Also Lautaro war auf jeden Fall nicht vorne mit dabei.
Bist du sicher?
Bin ich relativ sicher, ja. Warte mal, ich würde mal eben schauen. Copa America, warte mal. Interessanterweise hat nämlich Cavani früher letztes Jahr die Copa America ganz stark gecovert.
Ja, wir von Barcelona auch, aber
ja.
Das ist schon wieder so lange her.
Es ist wieder über ein Jahr her. Ne? Oder fast auf den Tag genau fast ein Jahr. Ne? Aber ich meine mich zu erinnern, dass Aguero vorne gespielt hat im Sturmzentrum. Aber gut, gehen wir einfach davon aus, dass Lautaro dort mit im Sturmzentrum gespielt hat für Argentinien. Wenn das geklappt hat, dann warum auch nicht bei, also ich sag mal, wenn man es bei Argentinien schafft, dann wohl fast überall, oder?
Ja.
Stilistisch. Also, die waren jetzt auch in den letzten Jahren nicht so die überragend spielstarke Mannschaft, die ihre gesteckten Ziele oder Erwartungen irgendwie erfüllt haben.
Ja, das stimmt leider.
No.
Da kann ich nur bedingt widersprechen.
Ja. Immerhin. Dann würde ich gerne mit dir noch über ein Ereignis von gestern sprechen, was wahrscheinlich fast alle gesehen haben mit dem überragenden Tor. Dennis Diekmeyer hat sein erstes Tor erzielt.
Nee. Was ist denn das jetzt für eine Überleitung von Lautaro und Barca zu Dennis Diekmeyer?
Ja, wie viele Folgen habt ihr jetzt schon bei Tiki-Taka? Über 30 bestimmt, oder? Oder nee, fast über 20 bei Tiki-Taka-Podcast schon mittlerweile, oder?
Ja, irgendwas.
Da bin ich ja quasi noch Novize, weil normalerweise macht Marco hier immer die die Moderation mit seiner Wiener Sopranstimme.
Oh.
Und ich kann mich dann immer schön zurücklehnen. Und jetzt bin ich wieder mal dran, dem Moderator zu geben und versuche das dann so hölzern, solche Überleitungen zu machen. Insofern, ja, etwas hölzern, aber mit einem Dennis Diekmeyer kann man immer eine gute Verlagerung spielen.
Von einem Knipser zum anderen.
Ja.
Sozusagen. Ja, erstes Profitor, ne?
Herzlich. Ja, seit irgendwie 295 Spielen ja, oder so.
Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an den Kollegen.
Dennis, an dieser Stelle, ja.
Falls du es willst, Dennis,
Glückwunsch. Ich denke schon, ja. Wenn. Dana, Dennis werden, denke ich mal, schon immer.
Ich habe das Tor leider nicht gesehen, denn gestern war ja der deutsche
Der Knüller.
Der Knüller, ja, ich wollte das Wort. Der deutsche Knüller. Und das lief ja zeitgleich. Dementsprechend habe ich leider dieses bestimmt grandiose Tor vom Kollegen Diekmeyer verpasst. Was mir etwas wehtut jetzt gerade. Dadurch kann ich jetzt nicht mitsprechen, ne?
Ja, leider Gottes. Aber wir können ja gerne auch über ein anderes Tor sprechen, was auch einigermaßen gut anzusehen war, das von Kimmich. Vielleicht, ja, oder generell, hast du das Spiel gestern gesehen?
Ich habe es gesehen, ja. Das war Weltklasse. Ich habe es interessanterweise auf einem US-Channel gesehen. Und da wurden die Fangesänge eingespielt. Also die Option gibt es ja bei
Sky
auch. Und ich habe das aber vorher noch nie gehört. Und gestern habe ich es eben bei diesem US-Channel, den ich jetzt hier nicht nennen möchte, habe ich es mit den Gesängen gehört und ich muss ehrlich sagen, ich lese in meiner Timeline viel, ja, bisschen Beschwerden darüber, dass das ja nicht passt und
Gott sei Dank, das
nervt.
Gab es nicht irgendwie vorletzten Spieltag auch irgendwie Schmähgesänge noch? Oder
wie war denn das? Genau.
Wolfsburg oder so?
Genau, ich glaube, da hat jemand nicht darauf geachtet, was gesungen wird. Also ich habe es nur gelesen, deswegen konnte ich nicht mitreden. Ne?
Ja, ja.
Und habe dann nur gelesen, dass das wohl etwas peinlich war für den Sender. Und kannte das eben nicht und konnte dementsprechend nicht mitreden. Und gestern habe ich es eben das erste Mal selbst erlebt und fand es wirklich sogar interessant. Also tatsächlich fand ich es, das TV-Erlebnis fast schon besser, muss ich ehrlich sagen, mit diesen Fangesängen. Das Einzige war, die waren mir zu laut. Also es hat mich ein bisschen gehört, dass sie so laut waren. Ich hätte das ein bisschen runtergegeben als konnte man natürlich nicht machen, aber als übertragender Sender. Aber an sich fand ich das nicht störend, dass da Fangesänge war. Im Gegenteil. Weil das hat natürlich schon viel eher an den normalen TV-Konsum eines Spiels.
Das stimmt, ja.
Klar, dass sie durchgängig sind, das ist natürlich etwas unrealistisch. Wird ja wirklich nicht 90 Minuten durchgesungen. Klar, Ultras machen das, aber nicht in der Lautstärke. Und es war wirklich so, wenn das ganze Stadion singen würde. Deswegen würde ich das ein bisschen runtertunen. Aber an sich hat mich das überhaupt nicht gestört. Im Gegenteil, ich fand das sogar gut.
Ich muss auch sagen, also dass diese Vorstellung, dass Fußballschauen ohne Fans und dass man quasi dann die Kommentare auf dem Feld hört und die Zuruf der Spieler wird auch völlig überschätzt, was sich da einige erwartet haben, was sie da denken zu hören. Also.
Ja, das Problem ist halt, es hat halt wirklich so ein Trainingsspiel-Flair. Und das nimmt einem auch ein bisschen den Fernsehgenuss, logisch. Also das ist meine Empfindung jetzt, ne? Ist natürlich rein subjektiv, aber so ist das für mich. Das fühlt sich halt nicht so an wie so ein Bundesligaspiel, wenn man es am Fernsehen sieht.
Wenn du
da alles hörst und du siehst natürlich, dass keine Fans im Stadion sind, klar, aber wie gesagt, hauptsächlich geht es ums Hörerlebnis, ne? Und deswegen fand ich das nicht schlecht, dass da so eine Audiospur drüber gelegt wurde. Also ich finde das tatsächlich eine sehr interessante Sache.
Jo. Ja, zumal das ja auch noch in dem Szenario kommt es ja ziemlich stark auch auf den Kommentator an oder die Kommentatorin, weil der natürlich eine ganz andere, eine ganz andere Aufgabe dann mittlerweile hat. Mhm. In dem Szenario, weil er nicht einfach mal so kurz einfach so still sein kann, sondern muss er trotzdem versuchen, immer so oder länger einfach zu reden, kann ich nicht sagen, jetzt kommen die Fans nochmal und pushen nochmal. Das geht dann auch nicht in dem Fall, ne?
Ja.
Leider Gottes. Ich glaube, Jörg Dahlmann hat auch gestern, habe ich nur gelesen, hat auch über Timothy Chandler gesagt gestern im Spiel gegen Freiburg, dass Timothy Chandler von seinen Teamkameraden nur J-Lo genannt wird, wegen seines dicken Hinterns.
Ja,
Alter.
Die Anmoderation exakt beim Tor. Ich habe das Tor nicht, das war die Konferenz meines Wissens nach und die habe ich dann geschaut und dann hat er das Tor erzielt, aber ich habe das Tor nicht in live gesehen, sondern quasi nur nur seine Anmoderation gehört und dachte mir eben, dadurch, dass er über seinen Hintern spricht, dass er das Tor mit dem Hintern erzählt hat. Ja, warum soll er denn sonst über seinen Hintern reden, ne?
Das stimmt, ja.
Und er erzählt da, dass er den Spitznamen hat wegen seines Hinterns. Ich denke mir, hat er den jetzt mit dem Arsch reingemacht oder so? Nee, hat er nicht. Oder du denkst, ja, warum erzählt er das dann genau beim Ohr, ne? Also es hat ja nichts mit der Szene zu tun. Das war abstrus. Also sehr, sehr seltsam. Musste das in der Szene sein? Weiß ich nicht. Diese Anekdote, ja. Das,
ich weiß ja noch, damals war, glaube ich, eins der ersten Spiele von Theodor Gebrselassie bei Werder Bremen damals. Da hat Fritz von Ton und Taxis damals kommentiert und dann hat Gebrselassie irgendwie auf der rechten Schiene den Ball und der Fritz von Ton und Taxis kommentiert einfach nur so, ja, da ist der stolze Theodor.
Der stolze Theodor.
Oh. Aber bei Fritze, da war es irgendwie immer noch ein bisschen kultiger.
Aber so, weil
er irgendwie schon länger im Game war.
Waren einige sehr stolz und stramm.
Das stimmt,
und ralle Kerle und stramme Kerle und stolze Kerle und dergleichen. Also das war irgendwie sein Ding, warum auch immer.
Da muss ich dem Linienrichter pardonieren. Warum einer seiner Sprüche, wenn er irgendwie den Linienrichter was Falsches unterstellt, dass es kein Abseits wäre. Kein Abseits war hingegen Kimmichs Tor. Wir steigern uns immer. Warten mal, wir haben jetzt gerade mal 26 Minuten von der Uhr. Mal gucken, was so in der nächsten halben Stunde weg ist.
Ja, ich bin gespannt, was du dann auch auspackst. Dann
geht's los.
Für Zauber, Überleitung. Nee, das war Weltklasse von Kimmich. Leider aber nicht ganz Weltklasse vom Kollegen Bürki. Also so schön das gemacht war, ich glaube, und jetzt kommen wir zu unserer Lieblingsrubrik, zu meiner.
Lieblingsrubrik?
Ja.
Ja, zumindest zu deiner, ja.
Torhüter-Analyse, ja, eigentlich ja zu deiner, das ist ja eine schöne.
Das stimmt, ja. Aber ich darf hier nie drüber sprechen im Podcast, da wäre ich immer klein gehalten.
Warum nicht?
Ich wäre immer noch klein gehalten, deswegen bin ich auch froh, dass du jetzt auch mal da bist und nicht einfach mal ohne die anderen
sprechen. Ich möchte das hören, also hier.
Eben, ja, eben.
Wenn die Kollegen zuhören, die Cavani-Friseur-Kollegen, die
eine
Zeit haben, sprechen hier offiziell eine Rüge aus,
ja.
ich möchte das gerne öfter hören. Ich mag das sehr, diese Torhüter-Einschätzung. Finde das super interessant. Und das können wir ja direkt machen. Ne? Also ich finde, Bürki darf den schon gerne mal halten. Oder? So schön,
Der Lupfer war. Also erstens, ja, der Lupfer war sehr, sehr gut. Aber ich würde jetzt Bürki keinen so großen... ich würde nicht sagen, dass Bürki da jetzt komplett dran schuld war. Also klar, er war halt, also ich bin generell der Meinung, ähnlich wie Oli Kahn auch, dass wenn ich am Ball dran bin, kann ich den Ball auch halten. Ne? Aber in Bürkis Fall war das Hauptproblem, dass er einfach die falsche Hand genommen hat. Also er hat ja, glaube ich, die linke Hand genommen, wollte den Ball dann über die Latte drüber wischen.
Und dann übergreifen.
Genau, er hätte vielleicht übergreifen müssen.
Moment, wenn er die linke genommen hat, hat er dann nicht übergegriffen, oder?
Nee, er hat die rechte genommen. Er hat die rechte genommen. Warte, ich schaue mir das eben nochmal an, warte mal.
Ja, ich meine auch, er hat die rechte genommen, aber du hattest gesagt, er hat die linke genommen, glaube ich.
Oder ich genau, doch, genau so rum. Also er hätte...
Ja, er hat die rechte genommen, ich sehe es jetzt hier.
Genau, er hat die rechte genommen, hätte aber die linke nehmen müssen, damit er eben dann im Rückwärtslaufen den Ball über die Latte hätte drüber drücken können, weil das, glaube ich, viel, viel einfacher ist, den Ball dann im Endeffekt so von unten heraus dann über die Latte drüber zu drücken. Hatte ich, glaube ich, lustigerweise zu einer ähnlichen Szene aus dem EM-Finale 2016 zu Rui Patricio hatte ich vor ein paar Wochen oder so, glaube ich, einmal eine Keeper-Analyse rausgehauen auf Twitter. Würde ich dann einfach mal in die Podcast-Beschreibung mit dazu packen, da könnt ihr das nochmal anschauen. Aber es betrifft eigentlich genau diese Fälle. Also Bürki hätte sich eigentlich mehr drehen müssen und hätte dann im Endeffekt seitlich zur Linie laufen müssen und sich mit dem rechten Bein abdrücken und mit der linken Hand über die Latte.
Das ist sehr technisch, ne?
Ja, klar.
Sehr detailliert.
Ja. Ich würde aber nicht sagen, dass Bürki zu weit vorn stand. Also da habe ich gestern auch schon einige Kommentare gelesen, dass er viel zu weit vorn stand oder so. Mhm. Bin nicht der Meinung, weil wenn man sich so das Standbild nochmal anschaut, also da war ja, glaube ich, Lewandowski oder Müller war sogar, glaube ich, am langen Pfosten einigermaßen frei. Und im Normalfall kommt da ja entweder ein Steckpass oder halt ein Lupf auf den Flanke auf den langen Pfosten.
Nicht?
Und da war Bürki auf jeden Fall da gewesen. Ne?
Ja, nee, ich gebe dir recht, ich glaube auch nicht, dass er zu weit vorne stand.
Also vielleicht maximal einen Schritt vielleicht, aber...
Aber ich glaube, dadurch, dass er mit der kompletten rechten Hand ja dran war, also mit 80% der Hand ist er ja am Ball und dann ist er meiner Meinung nach haltbar. Wenn er jetzt quasi den Ball mit den Fingerkuppen touchiert hätte, so gekratzt hätte, dann okay, dann klar kommt er dann nicht mehr ran, dann kannst du sagen, aber dadurch, dass er ja wirklich mit der kompletten Hand am Ball ist und quasi einfach so ein bisschen daneben fischt, wenn ich es jetzt mal so plakativ bezeichnen möchte, das ist dann für mich das allergrößte Indiz, unabhängig davon, ob er die eine Hand oder die andere Hand nehmen muss. Das ist für mich das Indiz, dass er sogar mit dieser Hand halten kann, weil er ja wirklich mit der kompletten Hand, ja. 80% der Hand am Ball ist und dann einfach nur sich ja verwischt, sage ich jetzt mal. Ne?
Ja. Ich glaube sogar, dass sich Bjorki zu spät dafür entschieden hat, den Ball, also er wollte, glaube ich, zuerst den Ball übers Tor lenken.
Ja.
Und hat danach erst gemerkt, okay, ich komme trotzdem relativ gut noch dran, da versuche ich ihn zur Seite wegzuwischen.
Genau, ich glaube.
Dadurch kann halt so ein Mittelding
bei genau, raus. Genau, das war jetzt tatsächlich auch so ein bisschen meine Wahrnehmung.
Und das ist einfach die Ausführung.
Weltklasse-Tor, weil die Idee und der Gedanke und auch ja diese Inspiration, absolut, ja, die der Kimmich hat, absolut Weltklasse.
Was ich auch sagen muss, dass Bürki eigentlich alles richtig macht. Also der kommt halt trotzdem relativ schnell wieder zurück in seine Position. Also quasi Richtung Linie und hat eigentlich mit seiner ganzen Aktion, wie er sich in der Aktion verhalten hat, den Lupfer schlechter aussehen lassen, als er eigentlich war.
Ja, ja.
Der Lupfer war Weltklasse, aber weißt du, also würde er das Ding halten, dann würden wir jetzt hier von der Weltklasse-Parade sprechen. Rückblickend.
Ja, gebe ich dir recht, ja. Also ich dachte tatsächlich auch, vor allem er hat ihn meiner Meinung nach ja ziemlich früh gesehen und früh antizipiert.
Mhm.
Und ich dachte dann wirklich, der hält den noch. Und als er ihn sich da hinten reinpatscht, dann war ich so ein bisschen bedröppelt. Also so zwei Gefühlswelten. Die eine war Weltklasse-Lupfer und die andere war ja, aber den kann er ja dann doch eigentlich halten. Und ich glaube, das ist ja auch die öffentliche Wahrnehmung, die ja genauso ist. Ne? Also Credit an Kimmich, Weltklasse-Sache. Aber
absolut,
er darf ihn ja trotzdem hinten raus noch irgendwie rauspatschen.
Das stimmt, ja.
Also sehr bitter für den BVB vor allem. Was war es, die 44. Ne?
Das ja, war dann kurz vor der Pause, ja.
Der Nackenschlag zum unglücklichsten Zeitpunkt.
Dazu schreibt noch einer, also wir haben vor Podcast-Aufnahme haben wir noch unsere User gefragt auf Twitter, ob sie zu dieser Szene noch irgendwelche Anregungen hätten. Und da schrieb jetzt der Nutzer Alster Peruaner. Geiler Name.
Genau, ja. Grüße.
Liebe Grüße an dieser Stelle. Dass das Gegentor ihn an Bürkis Rückwärtsbewegungsverhalten beim Gegentor von Petersen im Januar 2018 erinnert hat. Tja, klingelt da was bei dir? Petersen 2018? Nee, bei mir leider auch nicht. Tut mir leid.
Gelupft hat er. Also ein Lupfer von Petersen, ja, weiß ich noch. Aber wie der Lupfer war, von wo und wie er reinging und ob der Torwart gut oder schlecht aussah, das weiß ich tatsächlich leider nicht mehr. Aber ein schönes Lupfertor, da kann ich mir erinnern, im Westfalenstadion war das, glaube ich.
Ach ja?
Ich glaube, beim BVB war der Lupfer, ja. Aber ja, viel mehr weiß ich da leider nicht mehr.
Ja. Und dann fragt noch ein anderer, und zwar Brandl Huber.
Der Brandl
Huber. Der Brandl Huber, Grüße an der Stelle. Ob Bürki den Ball nicht mit einer stabileren Hand gehalten hätte. Tue ich mich schwer damit. Also, was ist denn eine stabile Hand? Also, ich würde jetzt behaupten, dass fast jeder eigentlich, wenn er einen Handschuh trägt, eine gleich stabile Hand hat. Also hat, glaube ich, eher was damit zu tun, dass Bürki sich, wie wir vorhin schon gesagt haben, in der Aktion nochmal umentschieden hat und den Ball dann doch eher zur Seite abpatschen wollte oder zur Seite wischen wollte, als über das Tor zu lenken. Also das hat, glaube ich, nichts mit der Stärke des Handgelenks zu tun, denke ich. Also das wird überall gleich sein.
Habe ich das gestern gelesen, aber ich weiß nicht mehr, bei welchem Account das war. Irgendein großer Account war das, wo das auch stand, ja, das Hauptproblem war tatsächlich, dass sein Handgelenk nicht stabil war. Also, dass es abgeknickt ist und quasi der Ball, ja, ein Ball dran war.
Ja, also, aber ja, das spielt aber, glaube ich, keine Rolle. Also, kann man, glaube ich, am ehesten noch verzeihen, wenn der Schuss irgendwie, wie der Schuss von Hazard gegen Schalke, irgendwie mit 102 km/h oder 104 km/h, was das war, aufs Tor geschossen wird und dann vielleicht das Handgelenk ein bisschen nach hinten kippt, dann das ist was anderes, glaube ich, als bei einem Lupfer, wo der Ball ja eigentlich von oben nach unten fällt.
Tja, so gehen die Meinungen auseinander, ne?
So gehen die Meinungen auseinander, ja. Oder dafür machen wir es ja, dass wir darüber diskutieren und aufklären.
Ja, vor allem endlich darfst du mal, ja?
Endlich darf ich mal, ja. Aber tatsächlich ist das ja relativ schwer im Podcast, so eine Keeper-Analyse zu machen, weil wir haben ja jetzt vorhin schon darüber gesprochen, dass Bürki vielleicht sich hätte drehen müssen und so weiter. Und das ist ja relativ schwer, das immer in Worte zu fassen. Dann machen sich, glaube ich, Bilder immer noch ein bisschen besser dafür.
Also hältst du ein Plädoyer dafür, dass du das als YouTube-Serie machst, wo du die Bilder zeigen kannst?
Ach ja.
Da kann der User die Bilder gleich sehen, dann kannst du gleich erklären.
Schön. Da geht's auch wieder los mit Bildrechten.
Ja,
da kommt uns dann der Sohn wieder an.
Auch schwierig, ja.
ist auch schwierig, ja. Auch schwierig. Deswegen ist Twitter, glaube ich, das beste Medium.
Also doch Twitter, ja.
Hashtag Keeper-Analyse.
Dann machen wir an dieser Stelle Werbung für den Hashtag Keeper-Analyse-Format. Jeden Montag, oder wie?
Noch jeden, ach, immer wenn ich Lust habe, da gibt es keinen. Keine feste Regelung, aber es bietet sich natürlich an, das dann direkt nach
den Spielen
nach zu machen. Ja. Genau.
Ja. Also freue ich mich auf die Keeper-Analyse am Donnerstag, englische Woche.
Woche, RB spielt heute, also wir nehmen heute ist Mittwoch, nehmen wir auf und RB spielt. Meine roten Bullen.
Ist das so?
Paar hundert, nee, also ich wohne ja auch in Leipzig. Und
ja, aber das ist deine roten Bullen sind, das war mir bisher entgangen.
Ach so, nein.
Wenn ich
also
vorher gewusst hätte, hätte ich...
Wärst du gar nicht gekommen.
Vielleicht.
Aber weiß ich nicht. Mal schauen. Ach nein, also generell muss ich sagen, in der Bundesliga bin ich am ehesten noch Bayern-Sympathisant, Bayern-Fan, was einfach historisch geprägt ist, weil bei mir aus der Familie halt alle Bayern-Fan sind. Und ich auch mit Oli Kahn und Pizarro und Roy Markay und Schweinsteiger aufgewachsen bin so. Ja, aber mittlerweile ist es mir eigentlich völlig egal, wer da... Hauptsache irgendwie der Fußball, der gespielt wird, ist halt gut. Und bei RB kommt noch hinzu, dass ich halt hier ins Stadion gehen kann, aber...
Ich frage dich jetzt, wir sind gerade beim Thema Keeper und das finde ich jetzt spannend, ja, weil du Oli Kahn erwähnt hast.
Ja.
In deiner Zeit, also jetzt wirklich nur die Torhüter, die du gesehen hast, wer ist für dich der beste Torhüter der Welt? Oder wer war in der Zeit, in der du Fußball verfolgst?
Es ist halt schwierig, weil...
Denn da gab es ja einige ikonische, ne?
Ja.
Können wir ja gleich aufzählen, aber ich will dich erstmal jetzt nicht beeinflussen mit ein paar Namen. Ja, sondern wer fällt dir quasi als erstes ein oder wen fandest du am prägendsten in der Ära oder in den, ja, keine Ahnung, drei Dekaden wahrscheinlich, die du Fußball schaust? Ja. Oder sind es drei?
Nicht ganz. Ich bin 24, Alex. Oh,
zwei Dekaden. Zwei.
Ja, bestenfalls zwei Dekaden, ja. am ersten ist mir natürlich gleich Oli Kahn eingefallen. Iker Casillas würde auch damit reinfallen. Aha. Das wäre, glaube ich, so für die erste Dekade.
Ja.
Weil das eher noch die klassischeren Linientorhüter waren. Und dann würde ich für die zweite Dekade Manuel Neuer auf jeden Fall nehmen. Aber also das wäre es eigentlich schon.
Die Frage ist, würdest du Neuer oder Kahn höher?
Das wäre jetzt eben die Frage, ja.
Da bin ich mir auch nicht sicher, muss ich ehrlich sagen.
Tatsächlich ist es halt immer schwer, das zu vergleichen, ne?
Ja.
Weil das ja komplett zwei komplett unterschiedliche Dekaden sind, also oder Epochen des Fußballs sind. Also, aber ich glaube, aufgrund der Tatsache, dass Neuer mit seiner Spielweise ja einen viel, viel höheren Impact auf das ganze Torhüterspiel hatte, Hinweis WM 2014, würde ich sagen, dass er für mich der Beste aller Zeiten wäre.
Spannend.
Aber ja.
Interessant.
Bei Kahn allerdings, das hatte damals, glaube ich, Steffen Meyer von, also der Bayern-Blog, hat damals, glaube ich, mal getwittert zu so einem Oli Kahn-Highlight-Video, dass gut 95 oder knapp 80% der Paraden, die dort von Oli Kahn dort zu sehen sind, bei jedem Torhüter die beste Parade seiner Karriere wären. Und bei Kahn waren es halt so normale Paraden. Also, weil der halt auf der Linie unfassbar war, der Typ. Also, war, glaube ich, noch eine Stufe über Neuer nochmal in seiner Konstanz. Also
ich wurde ja tatsächlich mit Kahn sozialisiert in den, was war das, Mitte, Ende 90er. Und tatsächlich...
Aber damals hatte Kahn ja immer noch den Kragen am Trikot, ne? Und diese Föhnfrisur.
Ich gehe mal davon aus, ja.
Ja.
In den 90ern so, da hatte man
Föhnfrisur. Ja, hatte jeder das so.
Und tatsächlich war Kahn für mich... Also das ist wirklich der erste Name, der mir immer einfällt, wenn mich jemand fragen würde, wer war für dich so der prägendste Torhüter, seitdem du Fußball schaust? Weil alle Zeiten ist natürlich immer schwierig, weil ich ja nach 70er, 80er noch die Torhüter nicht gesehen habe. Von daher kann ich jetzt nicht einschätzen, wie legendär Dinosov war oder Lev Yashin oder wie sie heißen. Das ist immer schwierig. Klar, man kennt natürlich die Highlights, die laufen ja gerne mal auf, oder früher war das auf Eurosport oder so, ne? Immer die alten WMs, aber trotzdem hat man ihn ja nicht jede Woche gesehen. Dementsprechend schwer einzuschätzen, aber seitdem ich Fußball schaue, ich neige immer dazu, Kahn zu nennen. Ja, und dann kam Neuer, ne, so ein bisschen. Also tatsächlich, meine Top 4 wären wahrscheinlich ohne Ranking, die mir so einfallen, wären Kahn, Buffon, Casillas, Neuer. So die legendärsten 4, denke ich mal, die mir so einfallen. Und sie dann aber zu ranken, fällt mir so
unfassbar schwer.
Also ich würde
Ich weiß auch gar nicht, ob man das immer machen muss. Also.
Naja, weiß ich nicht, aber es ist ja trotzdem immer eine nette Spielerei. Und
ja, absolut.
Man absolut. Natürlich trotzdem immer, wer war der Beste, ne? Das ist ja immer so.
Ja, das stimmt.
Und jeder mag das ja, diese Einschätzung. Und ich neige tatsächlich dazu, Kahn noch vor Casillas und Buffon.
Ja, also vor Buffon auf jeden Fall. Also genau. Ich bin absolut kein Buffon-Fan, muss ich an dieser Stelle nochmal sagen. Okay. Buffon ist bei mir, also in der Bewertung von Buffon spielt bei mir, zumindest in der öffentlichen Bewertung, anderer Spiel vermischt irgendwie immer so dieser Kultfaktor von Buffon irgendwie mit rein. Ja, ja. Also bei ganz, ganz vielen Fußballern so der Fall ist, so die halt eigentlich schon seit Jahren nicht mehr wirklich gut sind. Also ich glaube Buffon, ich weiß damals noch das Spiel, was war denn das? Champions League Halbfinale 2016 oder so, oder 15? Gegen Monaco, nee, da war noch bei Juve.
Da war bei Juve,
bei Juve war. Ja, gegen Monaco damals, glaube ich, 2015 hier. Als Monaco Meister wurde das Jahr. Da glaube ich, das 2015er Jahr. Oder 16er, weiß es gar nicht. Nee, genau, doch, die Saison 2016, genau. Mhm. Monaco im Halbfinale. Und da hat Buffon halt auch zwei Paraden gezeigt, wo er halt also wirklich angeschossen wurde. Ja. Und nicht, er macht es gut wie Alisson gegen Paris damals, in der Gruppenphase noch.
Napoli.
Sondern einfach nur, genau, Napoli, stimmt, genau, Napoli.
90
also nicht so, Napoli. Genau, unfassbar. Rückblickend betrachtet, dass er mit dieser Parade halt Liverpool zum Titel verholfen hat.
Genau.
Sonst wären sie ja gar nicht weitergekommen, wäre das Ding reingegangen. So ist es, ja. Also hat Buffon da halt nicht solche Paraden gezeigt, wo er es dem Stürmer schwer gemacht hat, sondern Buffon ist halt einfach nach hinten gefallen und hat halt Glück, dass er angeschossen wurde. So. Das ist halt manchmal schwierig bei Buffon, finde ich, ihn da richtig zu bewerten, weil der spielt viel, viel Kult mit. Der spielt ist halt schon seit gefühlt 100 Jahren in der Serie A, hat mit Maldini zusammengespielt, jetzt spielt er irgendwie gegen Maldinis Sohn und dann gegen Timothy Weah und dann gegen seinen Sohn und George Weah und Timothy Weah ist ja sein Sohn, so rum. Das ist halt auch immer schwer, das ordentlich zu bewerten, weil da natürlich immer viel Nostalgie mit reinspielt.
Ja, glaube ich auch, ja. Und vor allem, weil er ja so lange spielt, kommt da erst recht dieser Kultfaktor und dieser Nostalgiefaktor on top, ne? Weil er eben schon seit, wie viel sind es denn? 23 Jahren oder was?
Ja, wenn das
auf jeden Fall, ja, ich doch, glaube ich, 90 so, weil er jetzt natürlich auf der Bank ist, aber trotzdem bis vor 2 Jahren war er noch in der Champions League gesetzt. Ne? Bei Juve hat er ja Champions League, glaube ich, immer gespielt.
Stimmt, ja.
Und auch nicht bei Juve, bei Paris, meine ich.
Ja.
Und ich meine mich auch dazu erinnern, dass er da ziemlich gepatzt hat in der Champions League. Ich glaube, es war aus gegen Man U, glaube ich, stand er im Tor. Gegen Man United bei dem, was war es, Achtelfinale aus?
Ja, ach stimmt, genau.
Hat er bei beiden Toren richtig schlecht ausgesehen im Prinzenpark.
Und stimmt, da genau, das ist das Heimspiel, ne? Als Man United mit so einer richtig dünnen Mannschaft eigentlich gespielt hat.
Genau. Oh. Und PSG gebottelt hat, sind wir mal ehrlich. Und natürlich auch ein bisschen Pech hat, nämlich diesen Elfmeter in der 90. oder was war.
Ja.
In Rashford.
Hat sich Thomas Tuchel noch relativ sympathisch nochmal geäußert danach. Irgendwie, dass die Mannschaft irgendwie zweimal aufs Tor geschossen hat und 3 Tore erzielt hat und in 9 von 10 Fällen würde das Spiel für PSG ausgehen und so.
Natürlich so.
Ja, da hat sich Tuchel wieder sehr sympathisch gezeigt, muss man sagen.
Naja, weiß ich nicht. Aber ich habe gesehen, Buffon, es reicht, ne? Für die, also du solltest kein Stammtorhüter mehr sein zumindest nicht bei so einer Mannschaft. Vielleicht bei, keine Ahnung, wie Casillas bei Porto, ne? Bei so einem 2B-Team. Aber nicht bei einem Champions League Aspiranten. Da ist die Zeit vorbei und dementsprechend gebe ich das ein bisschen recht.
Ja. So. Wo wir bei PSG sind, dann würde ich jetzt noch die letzte Leserfrage, oder eigentlich ist es keine Leserfrage oder Hörerfrage, was eigentlich von unserem Amadeus ist. Der hat gefragt, ob PSG künftig an Keylor Navas festhalten sollte oder lieber solchen Kalibern wie Jan Oblak hinterher jagen sollte. Würde ich dich mal um eine kurze Einschätzung bitten, weil du hast ja jetzt auch Navas schon das öftere Mal gesehen.
PSG Oblak. Ja, Oblak
ist also zum Beispiel
ja, Oblak. Also es geht um PSG, ne? Die Torhüter. Ich höre daraus, dass der Kollege Amadeus mit der Torhüterposition bei PSG nicht ganz einverstanden ist.
Anscheinend.
Er interpretiert diese Frage oder den Hintergrund der Frage mal so. Ja, tatsächlich ist Oblak für mich eine Stufe über Navas. Für mich der vielleicht sogar beste Torhüter aktuell, das sind wir wieder beim beste Thema, ne? Also auf jeden Fall auf dem Treppchen. Es gibt für mich 3 absolut herausragende Torhüter und da ist Oblak unter denen und dementsprechend wären klar, ist Upgrade zu Navas, der nicht auf diesem Treppchen steht für mich. Jetzt ist natürlich die Frage, was kostet er und ist dir ein Torwart so viel wert, wenn du schon Navas hast, der ja trotzdem sehr gut ist.
Ich wollte sagen, also Navas wird, glaube ich, auch immer so ein bisschen unterschätzt.
Also es ist ein bisschen so eine ja, ein Luxusproblemchen, würde ich es mal nennen. Wie gesagt, Oblak ist besser, wäre ein Upgrade, aber würdest du dafür, sagen wir mal, 100 Millionen in die Hand nehmen? Das ist ja die Frage, ne? Lohnt sich das? Das weiß ich nicht.
Gut, also im Fall von Alisson sieht man ja, was so eine große Investition bewirken kann.
Ja, aber die hatten auch keinen Navas-Kaliber davor im Tor. Ne? Also die hatten Mignolet und Karius sind ja wirklich nochmal drei Stufen unter Navas. Ne?
Ja,
also Navas ist da schon klar besser. Vor allem, was ist er, dreifache Champions-League-Sieger oder so, ne?
Eben, ja, das wird ja bei Navas irgendwie auch immer vergessen, dass er ja bei den drei Champions-League-Siegen halt immer seinen Mann hinten im Tor gestanden hat. Also das ist, und ich finde auch, Navas hat auch einfach diese Siegermentalität. Also wenn ich an diese Bayern-Spiele denke, in den Halbfinals und Viertelfinale das eine Mal.
Ja, da hat er schon gut gehalten.
Also wirklich unfassbar gut.
Ja, da hat er schon sehr gut gehalten. Wie gesagt, ich glaube auch, dahingehend Luxusproblem, man sollte nie vergessen, es ist PSG. Wen die in der Liga im Tor haben, spielt fast schon keine Rolle. Also die könnten wirklich auch Karius im Tor haben und die wären trotzdem mit 15 Punkten Vorsprung Meister. Das darf man einfach nicht vergessen. No. Das ist halt leider so. Die Liga ist halt da leider, hat halt keine Chance gegen PSG. Und dementsprechend würdest du ja wirklich so einen Torhüter für, sagen wir mal, 100 Millionen verpflichten, der, keine Ahnung, 10 Champions League-Spiele macht oder lass es 15 sein. Ne? Keine Ahnung, wie weit der Weg bis ins Finale ist. Und das ist halt die Frage, ist dir das wert? Ne? Also für, keine Ahnung, 14 Champions League-Spiele, lohnt sich das, da 180, keine Ahnung, 130 Millionen für einen Torhüter auszugeben, nur da, um 5% besser zu sein?
Ja.
Das ist halt die Krux, ne? die Frage. Und auch da in der Gruppenphase reicht dir Navas wahrscheinlich auch vollkommen und da geht es halt wirklich nur um 2-3 K.O.-Spiele, ne? Oder 4 oder 5.
Das stimmt, ja.
Und, ja, deswegen. Ich
weiß auch gar nicht, ob zum Beispiel Oblak da gut reinpassen würde in das Ballbesitzspiel von Tuchel.
Genau, und dann kommt natürlich on top, was der Trainer verlangt von seinem Torhüter. Ne? Zum Beispiel Oblak bei Barca würde gar keinen Sinn machen, völlig unabhängig von das Ding. Also selbst wenn die nicht das Ding hätten, weil er mit dem Ball am Fuß halt nicht so gut ist. Also er würde Barca überhaupt nicht passen. Selbst wenn Barca, sagen wir mal, Mignolet im Tor hätte, würde ich da trotzdem Barca empfehlen, lieber einen anderen Torhüter zu holen, der eben besser mit dem Ball, besser im Spielaufbau. Also er muss natürlich auch zur Mannschaft passen und natürlich zu den Vorgaben des Trainers, was sich der Trainer vorstellt. Ob er jetzt quasi Sweeper-Keeper ist oder ob er eben ein bisschen Oldschool-Keeper ist. Und das kann ich wirklich da bei PSG nicht ganz einschätzen, weil dafür schaue ich tatsächlich viel zu wenig PSG-Spiele. Also da sehe ich wirklich nur die Champions-League-Spiele und 2-3 Liga-Spiele. Da maße ich mir kein Urteil an, ob Oblak quasi passen würde zu PSG, ne?
Ja.
Deswegen schwierig.
Absolut, ja.
Also auch für PSG schwierig, ne? Da, eine Entscheidung zu treffen dahingehend, wenn man wirklich jetzt auf Oblak betrachtet.
Ja, also wie gesagt, das ganze Thema Spieleinbindung ist da, glaube ich, maßgebend dafür. Passt einfach nicht bei Oblak. Insofern will ich nicht sagen, dass PSG ihn irgendwie verpflichten sollte, was auch, glaube ich, die im Raum stand. Das war eigentlich nur eine Leserfrage oder Hörerfrage von Amadeus. Insofern, ja. Ich hoffe, hinreichend beantwortet. So. Du hattest, glaube ich, noch eine Frage zu Torhütern.
Hatte ich. Im
rechten Sinne. Ja, ich bin dir vorhin ins Wort gefallen mit dieser Leserfrage.
Da hast du mich abgewürgt.
Scheiße.
Mist, was wollte ich denn? Weiß ich jetzt.
Aber wir haben relativ lange durchgehalten, also 48 Minuten jetzt rum und jetzt das erste Mal so ein bisschen Flaute. Ist eigentlich ganz gut, muss man einfach sagen.
Ist das so?
Das ist so, ja. Also,
ja, dann sind die Ansprüche etwas niedrig.
Sag ich es nicht so.
Willst du weiter beim Torhüter-Thema bleiben oder sollen wir den Schwung woanders hin machen? Du entscheidest.
Ach komm, wir schwingen jetzt immer mal woanders hin. Gut. Wollen wir nochmal Richtung Bundesliga gucken?
Gerne.
Gut, wir können jetzt halt auch nur mutmaßen, was jetzt noch passieren wird, aber wenn ich mir so die Bundesliga-Tabelle anschaue, also Meisterschaftskampf ist, denke ich mal, sind wir uns, glaube ich, beide einig.
Leider geht auch, ne?
Bist du eigentlich Bayern-Fan oder bist du Dortmund? Nee, bist Nürnberg-Fan, ne?
Fan ist schon mal, also Bayern-Fan ist schon mal das rote Tuch.
Anhänger, Sympathisant.
Und da bin ich von den Bayern recht weit entfernt.
Ah,
nicht immer ganz sympathisch, der Verein. Wobei der Fußball natürlich der ja, wahrscheinlich sogar ansehnlichste ist in Deutschland, logischerweise. Ich bin ja auch Fußballfan und dementsprechend, da kann man ja nichts Schlechtes über Bayern sagen, denn sie spielen mit dem BVB den schönsten Fußball und den dominantesten natürlich, und ich mag Dominanz natürlich sehr. Völlig überraschend, ne? Wer hätte das gedacht? Ausstellen, dass jemand dominanten, attraktiven Fußball mag. Ja. Jeder gibt es andere Gründe, aber ich fühle mich eher dem BVB hingezogen, sagen wir es mal so. Ist mehr ein sympathischere Verein.
Ah ja, okay.
Ja.
Okay.
Genau.
Dann tut mir leid, dass ich dich da kurzzeitig ins falsche Fanlager gesteckt habe. So, wenn man dann so schaut, also die Plätze hinten, also RB Leipzig könnte jetzt mit einem Sieg gegen Hertha und den schönen Bruno eigentlich einen Riesensprung zu uns auf Platz 2 machen.
Ja, spannendes Spiel, ne? Wer hätte das
auf jeden Fall. Also vielleicht sogar Hertha könnte dann mit einem Sieg, also aktuell jetzt am Mittwoch vor dem Spieltag stehen sie auf Platz 11, könnte man zumindest hier auf Freiburg oben heranrobben. Ja. Und Schalke sehe ich auch nicht so sattelfest irgendwie.
Ich sag mal so, ohne Sieg ist sanften Europaträume direkt ausgeträumt, die ja quasi erst seit zwei oder einer Woche herrschen bei Hertha, ne? Davor hätte man das ja nicht gedacht, da war ja eher, eher Abstiegskampf, der Gedanke ging ja eher nach unten, als Bruno geholt wurde. Und die zwei Siege haben jetzt kurzzeitig, ja, glaube ich, so ein bisschen sanfte Europaträume aufflackern lassen. Aber der Wolfsburg-Sieg, jetzt der überraschende, wie ich finde, in Leverkusen,
hat
das zunichte gemacht, falls sie jetzt nicht gewinnen, denn dann ist es, glaube ich, zu viel Rückstand. Also aktuell sind es ja 8, ne? Sprich, ohne Sieg, ohne Coup in Leipzig, wäre das wohl nicht.
Vor allem muss ich sagen, freue ich mich jetzt schon wieder auf die kreischende Stimme von Julian Nagelsmann, der immer klingt wie so eine Seemöwe.
Ein bisschen. Oh. Immerhin spannend, eins muss man sagen, spannend ist der Kampf um die Champions League ja schon, ne?
Das stimmt, ja, absolut.
5 Mannschaften um 4 Plätze, das ist ja schon cool. Oder? Ja, 4 Mannschaften um 3 Plätze, so rum. Bayern ist ja jetzt durch. Ja. 4 Mannschaften um 3 Plätze, das ist ja schon spannend. Denn derjenige, der es nicht schafft, der ist ja dann schon ziemlich belämmert am Ende. Ne? Also ich glaube, das ist dann ja für das jeweilige Team eine herbe Enttäuschung. Ne? Also Leverkusen,
Gladbach, Leipzig
und Dortmund.
Hat eigentlich jeder von denen das Potenzial, Champions League zu spielen und, glaube ich, auch eine gute Rolle in der Gruppenphase zu spielen, jetzt unabhängig davon, wie die Gruppe aussieht.
Ja. Derjenige, der es nicht schafft, der beißt sich da gehörig in den Hintern, wobei Dortmund natürlich für mich da der klare Favorit ist, dass sie da auf jeden Fall ins Ziel gehen.
Wir haben auch in Leipzig, glaube ich, die beste Ausgangslage.
Ja. Aber jetzt Gladbach-Leverkusen, die werden sich gehörig in den Hintern beißen, dass die jetzt beide quasi Punkte unerwartet ließen. Ne? Also daheim kannst du nicht 1-4 verlieren. Und auch bei den sehr angeschlagenen Bremern ist das 0-0 ja für Gladbach eher schmeichelhaft.
Ich kann sagen, da hat sich Bremen eigentlich aus dieser
Pause
relativ gut wieder rausgerobbt. Ja, irgendwie, ne?
Das war all around eigentlich zu wenig von Gladbach. Ich glaube, dass die Niederlage gegen Leverkusen davor war eher noch ein bisschen unglücklich wegen diesem Elfmeter, ne? Den ja meiner Meinung nach nur, ich glaube, 2 von 10 Schiedsrichter überhaupt geben.
Man kann sagen.
Und wahrscheinlich auch nur einer von 10 VAR-Assistants überhaupt moniert. Also da haben sie einfach Pech gehabt, denn sonst steht es da unentschieden und dann läuft wahrscheinlich alles auf ein Unentschieden hinaus. Also das war noch unglücklich, aber in Bremen war das all around zu wenig, fand ich, für Gladbach. Und wenn du Champions-League-Aspirant bist, musst du einfach beim Vorletzten zumindest besser spielen. Ne?
Ja,
wenn du mal unentschieden spielen, ne? Wenn du die Kiste nicht triffst oder so, aber du musst einfach besser spielen. Also das war dann zu wenig und
Stimmt, ja, leider. Also ich sage trotzdem, also ich glaube Gladbach am ehesten noch zu.
Echt?
Ja.
Ich hätte ohne den Ausrutscher gegen Wolfsburg auf jeden Fall auf Leverkusen gesetzt, dass die da noch in die Top 4 kommen. Ja, der 12 Spiele ohne Niederlage und haben auch gut gespielt.
Wenn dann auch Havertz so gut drauf ist, ja, das stimmt. Muss aber auch sagen, ich habe Leverkusen diese Saison nicht ganz so oft gesehen wie Gladbach. Muss ich auch dazu fairerweise sagen, deswegen kann ich sie nicht ganz so gut einschätzen. Ich habe sie gegen Bremen gesehen, das war letztens das Montagsspiel, das habe ich gesehen, da haben sie mir eigentlich ganz gut gefallen, wobei mir der Hype um den, wie hieß denn der 17-jährige Rechtsaußen, der sein Debüt gegeben hat, weißt du das noch?
Wirtz? Heißt der Wirtz?
Ja, genau, da war ja auch voll des Lobes über ihn, glaube ich, in der Halbzeit, aber ich fand ihn jetzt halt auch nicht so überragend, wie er dargestellt wurde. Also viele.
Heißt er.
Ja, genau.
Ja, nee, den kann ich jetzt nicht einschätzen. Ich habe aber tatsächlich Leverkusen und Gladbach ziemlich häufig gesehen, weil ich die ganz gerne schaue. Ja, ich schaue tatsächlich die Champions League-Aspiranten, exakt die fünf Teams am häufigsten. Völlig überraschend. Ja. Ja. Weil diejenigen, die Fußball spielen wollen, sagen wir es mal so, in der Bundesliga und Fußball spielen können. Denn das
ich wollte gerade sagen, das ist Paderborn, die wollen es zumindest auch.
Aber ja, nein, die wollen es auch, aber ansonsten ist das ja manchmal schon ein bisschen nicht so.
Tut mir echt ein bisschen leid, Paderborn. Ne?
Nicht so ansehnlich, was da so, keine Ahnung, Schalke und Co. so spielen. Ist nicht so unbedingt mein Fußball, wo ich sage, da schalte ich gerne ein. Ne? Aber tatsächlich mache ich das bei Dortmund, Gladbach, Leipzig und Leverkusen ganz gerne. Und ich fand Leverkusen dann schon ziemlich, also die Ansprüche sind ja klar, schon immer Champions League, schon seit, keine Ahnung, wie viel, 10, 15 Jahren. Ja. Das Ziel, der Anspruch, und eigentlich musst du es das auch schaffen. Und dementsprechend fand ich jetzt den Fußball unter Bosch jetzt auch wieder besser. Aber sie haben halt wirklich einfach diese, keine Ahnung, diese Patzer weiterhin drin, dieses Vizekusen-Gehen, dieses, ne? Dann, wenn man es nicht erwartet, verlieren sie einfach völlig hanebüchene Art und Weise, wie jetzt eben, ne, du kannst ja mal, mein Gott, dann spielst du mal unentschieden gegen Wolfsburg daheim, sagt ja keiner was, aber dann eins auf die Nüsse kriegen, ist schon hart, ne? Und das ist immer sowas, wo du dir denkst, boah, das darf dir eigentlich nicht passieren.
Zumindest nicht, wenn du dort oben mit reinrutschen willst, ne?
Das ist schon immer etwas kurios, ne?
Ja.
Aber ich glaube, sie sind auf jeden Fall breiter aufgestellt als Gladbach. Also, die haben ja da.
Ja, das stimmt. Also, wenn man noch schaut, wenn die da jetzt nachgeholt haben. Also, Tapsoda, der gefällt mir auch richtig gut in der zentralen Verteidigung.
Ja, und auch im Sturm. Ne? Du hast da eigentlich Alario, ist eigentlich ein ziemlich cooler Knipser, der jetzt kaum spielt.
Stimmt.
Bilarabi auf links, Diaby, hast du Bailey, hast du Harvard, kann falsche Neun spielen, kann quasi hängen. Ja,
und. Wie heißt der? Palacios, Ezequiel Palacios. Wo ich mich auch echt gewundert habe, dass Leverkusen ihn bekommen hat. Also da war irgendwie mal kurz davor, bevor er sich verletzt hat, zu Real zu wechseln. Cooler Spieler auf jeden Fall. Mit den Leverkusen, glaube ich, auch viel Spaß haben wird.
Wobei der jetzt zuletzt kaum gespielt hat, ne? Wurde der eingesetzt? Nee.
Nee, glaube nicht. Also weiß ich nicht, wie er vielleicht, kann auch sein, weiß ja nicht, wie er jetzt so die Corona Zeit genutzt hat.
Ich weiß nicht, ob er aktuell nicht spielt.
Ja.
Er ist 3 Bundesliga-Einsätze, ne, glaube ich.
Er kam ja erst im Winter.
Ja. Zuletzt stand er 3-mal nicht im Kader.
Ah ja, okay.
Aber ich weiß nicht, ob er verletzt ist oder nicht. Bin jetzt ein bisschen überfahren. Oder hat, wie du schon sagst, Corona-Dings.
Wir schieben es einfach mal alles auf Corona. Eben.
Kann ja sein. So. Verletzt ist er, glaube ich, nicht. Nee, der wird einfach nur Corona nicht, die Zeit vielleicht nicht ganz gut genutzt haben. Ist jetzt aber sehr viel
Mutmaßung. Spekulation. Aber wir halten es trotzdem so fest,
dass
er die Zeit in Corona nicht gut, hat die Zeit noch nicht gut genutzt, die Corona-freie Zeit. Alex, cool. Dann danke ich dir erstmal, dass du bei uns heute dabei warst. Deswegen gerne wieder.
10 von 10 gerne wieder.
10, wollte gerade sagen, 10 von 10 gerne wieder. Wann geht es eigentlich mal weiter mit einem Tiki-Taka-Podcast bei euch?
Jederzeit. Tatsächlich habe ich und ich glaube Nils auch damit gerechnet, dass bereits eine Verkündung gibt, wann die Liga weitergeht. Und davon wollten wir es abhängig machen. Also quasi, wenn das publik wird, wenn das offiziell ist, dann wollten wir das besprechen und thematisieren eben das jetzt, ne, dass es offiziell ist und dass die Liga dann und dann weitergeht. Also wir warten quasi so ein bisschen mit der nächsten Aufnahme auf das endgültige Go, damit wir basierend darauf unsere Episode aufnehmen können und eben den Startschuss haben für die nächste Folge.
Wenn euch quasi der spanische Verband dann in der Mitteilung sagt.
Genau, wenn wir dann keine Liste vom spanischen Verband tatsächlich, kann das stündlich der Fall sein? Ich glaube, spätestens morgen erwarten wir da eigentlich eine Meldung.
Okay.
Denn Javier Tebas war schon am, ich glaube, Sonntag im spanischen Pay-TV zu Gast und da hat er schon ein Interview gegeben, aber da hat er noch ein bisschen rumgedruckst, also war es auch noch nicht offiziell und dementsprechend warten wir stündlich, täglich darauf, dass das offiziell wird und dann gibt es die neue Episode,
Dann gibt es eine neue Episode,
wo das eingeschätzt wird und eingeordnet wird.
Genau. Sehr, sehr gut. Kann ich jedem auch, der unseren Podcast hört, auch nur wärmstens empfehlen, aber ich glaube sowieso, dass jeder, der unseren Podcast hört, auch Tiki-Taka hört. Wenn nicht, Asche über euer Haupt,
Genau, manchmal
Schande über euch.
Entscheidung. Falls nicht, sollte
Ja,
es die geben.
dann sollte es sie auf jeden Fall geben, genau. Alex, dann bedanke ich mich nochmal bei dir.
Sehr gerne.
Und ihr da draußen, habt eine schöne Zeit, bleibt zu Hause und dann hören wir uns nächste Woche Donnerstag wieder zu einem neuen Podcast zur K-League, zur koreanischen K-League.
Uiuiui, Special
Uiuiui.
Thema.
Stay tuned. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, Servus.